Liebe Geschwister, ich habe mich auf das Thema heute Abend richtig gefreut. Nicht, weil ich so gerne hier stehe und zu euch rede. Ich würde mir wünschen, ich könnte mich hinsetzen und einem zuhören, der über dieses Thema besser sprechen kann. Aber das Thema an sich ist so etwas Gewaltiges. Und es ist wirklich mein Gebet, dass der Herr uns hilft, durch seinen Geist und durch das Licht seines Wortes so ein bisschen mitgenommen zu werden in den Thronsaal, in den wir heute Abend hineinschauen möchten. Wenn man die Bibel auch nach 40 Jahren immer mal wieder liest, dann entdeckt man doch immer wieder mal etwas Neues. Und es ist mir erst in diesem Jahr aufgefallen, dass der vorletzte Vers im Johannesevangelium betont, dass das Zeugnis wahr ist, was dieser Jünger aufgeschrieben hat. Johannes 21, Vers 24, dies ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt. Das ist der Johannes, der das Evangelium geschrieben hat und auch natürlich später dann die Offenbarung. Und der dieses geschrieben hat, der von diesen Dingen zeugt und der dieses geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Ich möchte euch das neu aufs Herz legen, dafür dankbar zu sein, dass wir von Gott Information bekommen haben durch die Bibel, Information, die objektiv und absolut wahr ist, in einer Welt, die immer mehr voller Lüge ist. Noch nie waren wir so gut informiert wie heute und noch nie sind wir so unsicher gewesen, ob das, was man uns erzählt, wahr ist. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, ihr könnt euch selber anhand der Nachrichten aus den Massenmedien vorstellen, was ich meine. Aber schon die Kinder in der Schule werden mit Ideologien überschüttet, die einfach voller Lügen sind, voller Verdrehungen. Sexualkunde, Evolution, humanistisches Menschenbild und. Und da ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder tief in die Wahrheit Gottes eintauchen und uns prägen und uns formen und erfüllen lassen von dem Wort Gottes, damit wir bewahrt bleiben vor der Lüge. Denn der Teufel ist der Vater der Lüge und die Lüge ist sein bevorzugtes Mittel, um die Menschen von Gott wegzubringen. Wenn wir die Offenbarung lesen, die uns von der Zukunft Dinge berichtet und uns auch mitnimmt in die unsichtbare Welt, dann haben wir ein Problem, das, ich glaube, es war Martin Luther einmal so formuliert hat. Er hat gesagt, es gibt drei Ebenen der göttlichen Herrlichkeit. Die erste Ebene ist die Herrlichkeit der Schöpfung, die in der Bibel ganz oft erwähnt und auch besungen wird und gepriesen wird. Noch heute am Ende von Kapitel 4 wird Gott als Schöpfer gelobt. Und wenn wir die Schöpfung anschauen, dann sind wir überwältigt von der Weisheit und Macht und Größe des Schöpfergottes. Das ist die Herrlichkeit der Schöpfung und sie muss uns eigentlich zum Schöpfer hinführen. Die zweite Ebene der Herrlichkeit ist die Herrlichkeit der Erlösung. Die erste, die des Schöpfers, kann auch der Ungläubige, ja muss auch der Ungläubige nach Römer 1 sehen und anerkennen. Aber die zweite Ebene, die Ebene der Erlösung, kann nur der sehen und schätzen und Gott dafür preisen, der in dem Herrn Jesus seinen Retter gefunden hat. Aber das können wir, das dürfen wir, das tun wir ganz besonders jeden Sonntag, wenn wir zum Brotbrechen zusammenkommen. Wir denken an dieses wunderbare Erlösungswerk durch den Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha. Und wir können die Herrlichkeit der Erlösung fassen mit unserem Glauben. Aber dann gibt es diese dritte Ebene der Herrlichkeit und das ist die Herrlichkeit des Gerichtes, der unumschränkten Regierung Gottes und seiner kommenden Gerichte. Oder vielleicht, um es allumfassender zu sagen, die dritte Ebene der Herrlichkeit ist Gottes Gegenwart. Und Herrlichkeit bedeutet alle Eigenschaften Gottes zusammengenommen. Und das können wir eigentlich noch nicht verkraften. Darum fällt auch ja Johannes wie tot vor dem Herrn nieder, als er ihn, haben wir gestern gesehen, in Offenbarung 1 erscheinen sieht in Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit des gesamten Wesen Gottes und dann eben auch seine Gerichte, von denen in der Offenbarung sehr viel berichtet wird, es erdrückt uns. Und deshalb möchte ich auch nicht versuchen, eure Emotionen irgendwie aufzupeitschen, wenn es jetzt um den Thronsaal Gottes und dann auch morgen und besonders übermorgen um die Gerichte geht, die uns erwarten, sondern wir wollen einfach Glaubensprinzipien erfassen, verinnerlichen und uns dann fragen, wie auch Ralf in seinem Gebet zum Abschluss gesagt hat, was bedeutet das jetzt für meinen Alltag und für mein Leben mit dem Herrn? Also es ist eine ziemlich trockene Veranstaltung heute Abend, obwohl es Dinge sind, die emotional so gewaltig sind, dass sie uns total übersteigen. Aber die Emotionen sind nicht der Schlüssel, um diese Dinge zu ergreifen, sondern der Glauben. Und deshalb wollen wir den Herrn bitten, dass er uns hilft, trotz eines langen Arbeitstages jetzt konzentriert zu sein und auf sein Wort zu hören. Die Offenbarung redet natürlich von der Wiederkunft des Herrn Jesus, von seinem zweiten Wiederkommen oder von seinem Wiederkommen, das ist ein Pleonasmus, wenn man sagt, das zweite Wiederkommen. Zum einmal ist er gekommen vor rund 2000 Jahren und er wird wiederkommen und davon berichtet die Offenbarung und sie erinnert uns daran, dass die Zeit drängt und im letzten Kapitel der Offenbarung, ich deute das nur an, wird siebenmal die Wiederkunft Jesu angedeutet. Offenbarung 22, Vers 6. Der Herr hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Vers 7. Und siehe, ich komme bald. Offenbarung 22, immer noch. Das letzte Kapitel der Bibel. Vers 10. Die Zeit ist nahe. Vers 12. Siehe, ich komme bald. Vers 16. Ich, Jesus, bin der glänzende Morgenstern. Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm. Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Vers 20 noch einmal, Amen, komm, Herr Jesus. Das ist das letzte Kapitel der Bibel und alle unsere Blicke richten sich, wenn wir das letzte Kapitel der Bibel lesen, auf das Kommen des Herrn Jesus. Nun ist ja sein zweites Kommen, genau wie sein erstes Kommen, nicht ein Ereignis, das zack in einer Sekunde stattfindet und dann ist die ganze Weltgeschichte abgeschlossen und dann ist das ewige Reich da, sondern so wie auch das erste Kommen des Herrn Jesus sich eigentlich über 33 Jahre erstreckt hat und sich in dieser Zeit viele Prophezeiungen erfüllt haben von seiner Geburt oder von seiner Zeugung über die Geburt bis hin zur Kreuzigung und zur Auferstehung, so ist auch das zweite Kommen Jesu etwas, was sich über eine gewisse Anzahl von Jahren erstrecken wird. Es wird mit der Entrückung beginnen, mit der Entrückung der Gemeinde und wird dann mindestens 7 Jahre plus eine gewisse Zeit, von der wir nicht wissen, wie lang sie sein wird, 7 Jahre mindestens, weil das diese 70. Jahrwoche Daniels ist, die dann stattfinden wird, also über eine Zeit von mindestens 7 Jahren erstrecken wird von der Entrückung bis zu seinem Kommen in Macht und Herrlichkeit. Und dass diese Entrückung stattfinden muss, bevor die ganzen weiteren Ereignisse, von denen Offenbarung 6 bis 19 berichtet, stattfinden werden, das möchten wir heute Abend beweisen. Also eine gewisse Zeitspanne, mehrere Jahre, beinhalten die Ereignisse des zweiten Kommens des Herrn Jesus. Und heute schauen wir in Kapitel 4 in den ersten Blick, den die Kamera, wenn wir die Offenbarung einmal mit einer Kamera vergleichen wollen, die zunächst auf die Erde schaut, auf Patmos, wo der Herr dem Johannes erscheint, und dann die Zeit der Kirchengeschichte beleuchtet, hier auf der Erde, gesehen vom Herrn Jesus, der sich mit den Gemeinden hier auf der Erde identifiziert und sie regiert und nährt und führt durch sein Wort, durch seine Boten und auch das Zeugnis in der Welt durch seine Gemeinden aufrechterhält. Nach dieser Zeit schwenkt die Kamera in den Himmel. Kapitel 4 und 5 zeigen uns Szenen im Himmel, bevor sie dann in Kapitel 6 wieder auf die Erde schwenkt und wieder Ereignisse auf der Erde berichtet. Und dann schwenkt sie immer so ein bisschen hin und her zwischen Himmel und Erde, bis dann in Kapitel 19 eben der Herr Jesus erscheint vom Himmel her in Macht und Herrlichkeit auf der Erde. Wir erinnern uns noch einmal an Offenbarung 1, Vers 19, wo der Herr Jesus dem Johannes sagt, schreibe nun, was du gesehen hast und das, was ist und das, was nach diesem geschehen wird. Und dieses nach diesem haben mir gesagt, das ist das, was in der Geschichte der Menschheit nach der Zeit der Kirchengeschichte geschehen wird. Dieser Ausdruck nach diesem wird in Offenbarung 4, Vers 1 wieder aufgenommen. Also in Anlehnung an Kapitel 1, Vers 19 sagt jetzt der Herr Jesus wiederum zu Johannes, weil es heißt in Kapitel 4, Vers 1, nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune mit mir hatte reden hören, wir erinnern uns daran, das war der Herr Jesus, der Johannes erschienen war, der wie eine Posaune zu ihm gesprochen hatte. Sie sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Wir sind also jetzt nach dem Abschluss, nach dem irdischen Abschluss der Geschichte der Kirche hier auf der Erde, der Kirche, der Gemeinde, und wir schauen in den Himmel, was nach dieser Zeit geschieht. Ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Komm hier herauf, ja eben in den Himmel. Wir sind jetzt nicht mehr auf der Erde, sondern wir sind im Himmel. Und ich habe hier in 8 Punkten die Elemente aufgeschrieben, die wir nur ganz kurz herausgreifen werden und uns dann besonders auf den Punkt 4, die 24 Ältesten, konzentrieren wollen. Wir lesen Offenbarung 4, die Verse 1 bis 11, das gesamte Kapitel. Ich fahre fort, ab Vers 2, Vers 1 haben wir gerade gesehen. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand in dem Himmel. Und auf dem Thron saß einer, und der da saß, war von Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis, und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Aussehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und 7 Feuerfackeln brannten vor dem Thron, die die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und um den Thron her waren 4 lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. Und das zweite lebendige Wesen gleich einem Kalb oder einem Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die 4 lebendigen Wesen, jedes von ihnen hatte je 6 Flügel, sind ringsum und innen voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und werden ihre Kronen niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Das ist der Thronsaal, in den Johannes vor knapp 2000 Jahren, 1900 Jahren plus einige Jahrzehnte, schon entrückt wurde, im Geist, nur im Geist, und einen Blick in die Zukunft tun durfte, was nach der Entrückung im Thronsaal Gottes geschehen wird. Ich möchte, wie gesagt, nur ganz kurz über diese 8 Punkte ein paar Worte sagen, dass wir dann ausreichend Zeit haben, um uns die 24 Ältesten anzuschauen, denn um sie geht es mir heute Abend ganz besonders. Aber trotzdem, um den Kontext doch ein wenig noch zu kommentieren. Thron ist relativ einfach zu verstehen. Dieser Ausdruck kommt 11-mal vor in diesem Kapitel, auch sonst in der Offenbarung sehr häufig, noch insgesamt 35-mal. Und Thron spricht natürlich von Regierung, von Macht, von Gewalt, von Regierung. Und der auf dem Thron sitzt, ist natürlich Gott selber. Wir befinden uns also in der Regierungszentrale des Universums. Wie wird Gott hier beschrieben? Durch zwei Edelsteine, der auf dem Thron saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Aussehen gleich einem Smaragd. Auch der Regenbogen wird mit einem Edelstein verglichen. Was für geistliche Lektionen lesen wir daraus? Nun, hier kann ich nur Vermutungen anstellen. Ob ich richtig liege, müsst ihr selber beantworten. Ich habe mich natürlich auch erkundigt bei anderen Auslegern. Roger Libby höre ich sehr gerne, hat ja über die ganze Offenbarung, kann man bei YouTube nachhören, sehr gute Vorträge gehalten. Was uns auffällt, das würde auch zusammenpassen dann mit den 24 Ältesten, wenn wir gleich sehen werden, dass sie an Königtum und Priestertum erinnern, dass es hier um die Bruststeine des Hohenpriesters im Alten Testament geht, der Jaspisstein und der Sardis, Jaspis auch Rubin genannt, ein roter Stein, und der Sardis, ein kristallheller Stein, waren der erste und der letzte, der zwölfte Stern auf dem Brustschild des Hohenpriesters. Der erste und der letzte Stern, und nicht Stern, sondern Edelstein, der erste und der letzte Edelstein auf dem Brustschild des Hohenpriesters, und erinnern an die Tatsache, dass die Erwählten, die Geretteten Gottes mit dem Herzen Gottes geliebt werden und er in einer Bundestreue, die unverbrüchlich ist, seine Erwählten, seine Erlösten trägt und festhält. Das Gleiche sehen wir im Regenbogen, wenn wir daran erinnern, wann der Regenbogen gegeben wurde. Nach Noah, beziehungsweise nach der Sintflut, wird der Noah gegeben als Bundeszeichen, dass Gott treu sein wird und diese Erde erhalten wird, bis er kommt und sein Reich aufrichtet. Ich werde nicht aufhören lassen, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht, Sommer und Winter. Das wird dort Noah verheißen nach der Sintflut. Und wir leben bis heute unter diesem Noahbund, unter diesem Segen. Und wir brauchen uns eigentlich nicht fürchten vor Klimakatastrophen und Ähnlichem, denn die Erde wird erhalten bleiben, bis der Herr wiederkommt. Aber es wird noch drunter und drüber gehen, das ist allerdings so. Aber diese Zeichen, diese Edelsteine und dieser Regenbogen reden von Gottes Treue, von Gottes Bundestreue und von der Liebe zu seinen Erlösten. Dann geht es weiter mit den 24 Ältesten, die überspringe ich jetzt, weil wir die nachher ausführlich anschauen wollen. Aus dem Throne gehen hervor Blitze, Stimmen und Donner. Wir werden jetzt durch diese Schau auf den Thron Gottes in dem himmlischen Thronsaal daran erinnert, dass Gott jetzt in seiner Liebe zu seinen Erlösten, in seiner Treue zu seinen Bündnisversprechungen, jetzt zum Gericht greifen wird. Blitze und Donner reden von Gottes Gericht. Und dass von diesem himmlischen Thronsaal jetzt nicht nur Gnade ausgeht, sondern Gericht. Und das ist das, was angekündigt wird im Hinblick auf die Ereignisse, die von dem Thronsaal aus gesteuert werden in den Ereignissen, die dann in den kommenden Kapiteln berichtet werden. Dann haben wir diese sieben Feuerfackeln, die vor dem Thron sind. Sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, die sieben Geister Gottes sind. Da bitte ich euch, ein bisschen Geduld zu haben bis morgen Abend, weil sie kommen in Kapitel 5 noch einmal vor, diese sieben Geister. Und da werden wir uns morgen die Frage stellen, wie müssen wir das jetzt verstehen? Wir haben in der ganzen Bibel bis zur Offenbarung 1 immer nur von dem Geist Gottes gelesen, von dem einen Geist. Warum reden wir jetzt hier von sieben Geistern? Dieser Ausdruck der sieben Geister kommt viermal vor, Kapitel 1, Kapitel 3, Kapitel 4 und Kapitel 5, aber das schauen wir uns morgen an, bei der letzten Stelle, bei der vierten Erwähnung. Die wirft dann nämlich einiges Licht auf diese sieben Geister. Dann haben wir das gläserne Meer wie Kristall vor den Thron. Auch hier kann ich nur vermuten, das Meer hier auf der Erde ist alles andere als durchsichtig. Wenn du etwas im Meer versenkst, dann ist es verborgen vor den Augen der ganzen Welt. Das Meer vor dem Thron im Himmel ist gläsern, durchsichtig. Es gibt nichts Verborgenes vor Gott. Und es wird auch unter den Himmelsbewohnern nichts Verborgenes mehr geben. Das Meer auf dieser Welt spricht von Verhüllen. Ein Schiff, das im Meer versinkt, verschwindet von der Oberfläche. Und wenn ein Mörder seine Mordwaffe und auch die Leiche im Meer versenken kann, dann kann ihn niemand mehr hinterher spüren. Was diese Welt charakterisiert, ist das Verborgene, das Geheime. Privatsphäre, Bankgeheimnis, Arztgeheimnis, Seelsorgegeheimnis, das sind wichtige Dinge, weil wir in einer sündigen Welt leben und nicht alles einfach an die Öffentlichkeit getragen werden soll. Aber das ist der Charakter dieser Welt. Der Charakter der Himmelswelt ist Durchsichtigkeit, Klarheit, Offenheit. Wenn wir im Himmel ankommen, werden wir ja vor dem Richterstuhl Christi es erleben, dass alle unsere Werke, die wir in falschen Motiven getan haben, verbrennen werden wie Holz, Heu, Stroh. Aber das, was Gott in uns gewirkt hat, wird bleiben. Gold, Silber und Edelstein. Und es wird nichts mehr geben im Himmel, was Privatsphäre ist, was verborgen werden muss vor anderen, weil wir uns schämen oder weil es einfach sich nicht gehört, dass man es weiß. Alles, was sich dann nicht mehr gehört, dass man es weiß, wissen soll, wird verbrennen. Aber der Himmel selber wird klar sein. Auch das Gold im himmlischen Jerusalem wird durchsichtig sein. Eine Erklärung, sagt mir, wenn ihr andere Erklärungen gefunden habt, ich bin sehr gespannt, dürft gerne nach der Stunde auf mich zukommen und mir sagen, was es mit dem kristallenen Meer vielleicht noch auf sich hat. Also Heiligkeit, Reinheit, Abwesenheit von Sünde, Offenheit, Transparenz, das ist das, was den Himmel charakterisiert. Und natürlich auch die Allwissenheit Gottes, der alles sieht und nichts vor ihm verborgen bleiben kann. Und dann haben wir noch diese vier lebendigen Wesen. Nun, über sie könnten wir viele Nachforschungen anstellen, aber das Naheliegendste ist, dass sie in der ganzen Engelhierarchie sehr, sehr hochgestellte Engelwesen sind. Cherubime wahrscheinlich, die wir im Alten Testament recht gut kennen, als die Behüter der Heiligkeit Gottes. Wir erinnern daran, dass schon im Garten Eden, nachdem die Menschen gesündigt haben und verbannt werden aus dem Garten Eden, die Flamme des kreisenden Schwertes eines Cherubims den Zugang zum Garten Eden bewacht und dass Cherubim auch auf der Bundeslade abgebildet waren und auf den Sühnedeckel schauten, um über die Heiligkeit Gottes zu wachen und die nur dadurch beschwichtigt werden konnte, wenn das Blut des Sühneopfers auf den Sühnedeckel gesprengt wurde. So sind auch diese vier Wesen offensichtlich Engelwesen. Sie haben Augen überall. Das heißt, sie repräsentieren die Allwissenheit und die Allgegenwart Gottes. Und diese vier Bilder, mit denen sie auch gezeigt werden, gleich einem Löwen, gleich einem Stier, gleich einem Menschen gleich einem Adler. Viele Ausleger sehen darin, dass sie davon sprechen, dass alle Wege Gottes von seinem Thron aus überwacht und gesteuert mit dem Kommen des Herrn Jesus und mit der Menschwerdung des Herrn Jesus ihre Vollendung finden. Sie reden von dem vierfachen Zeugnis, das uns die Evangelien über den Herrn Jesus geben. Das Matthäusevangelium redet vom König, dem Löwen, das Markus-Evangelium redet vom Diener, dem Stier, das Lukas-Evangelium redet von dem vollkommenen Menschen und das Johannes-Evangelium redet vom Sohn Gottes, der vom Himmel kommt, dargestellt durch den Adler hier. Das sind natürlich Auslegungen, die man auch bestreiten kann, aber ich denke, dass wir sehr gut fahren, wenn wir Christus suchen in dem, was im Himmel gezeigt wird und von dem der Himmel auch redet. So reden auch diese allerhöchsten Engelwesen, besondere Wächter des Zutritts zum Thron, besondere Wächter der Heiligkeit Gottes, so reden auch sie letzten Endes nur von dem, dem alle Ehre gebührt, nämlich dem Sohn Gottes, der dann auch in Kapitel 5 besonders besungen wird und geehrt wird als das Lamm. Ja, so viel ganz kurz zu den Elementen, die wir hier in diesem vierten Kapitel der Offenbarung finden. Und jetzt wollen wir uns den Ältesten zuwenden. Ich möchte beweisen, dass diese 24 Ältesten keine Engelwesen sind. Und ich war ziemlich erschüttert, in seriösen Kommentaren, die ich oft schon geschätzt habe, zu lesen, dass man vermutet, dass das irgendwelche hochgestellten Engelwesen sind. So wie diese vier lebendigen Wesen, von denen ich eben gesprochen habe. Und ich möchte mit 8 Argumenten aufzeigen, dass eben 8 Punkte, die wir hier ganz klein im Text lesen, eben davon reden, dass sie unmöglich Engel sein können, diese 24 Ältesten, weil sie eben Charakterzüge aufweisen, die niemals auf Engel zutreffen, aber sehr wohl auf erlöste Menschen. Sie tragen weiße Kleider. Hier muss ich mich ein bisschen korrigieren. Es gibt Engel, von denen die Bibel berichtet, die auch weiße Kleider tragen. Die Zeit fehlt uns jetzt, das anzuschauen, aber das scheint so eine Art Dresscode im Himmel zu sein. Also wir werden nicht nackt sein im Himmel, auch die Engel sind nicht nackt, sondern himmlische Bewohner sind bekleidet mit weißen Kleidern. Aber die weißen Kleider sind eine besondere Verheißung an die Erlösten. Und da wir im Buch der Offenbarung sind, ist es naheliegend zu schauen, wem wird das denn gesagt, dass sie weiße Kleider tragen werden? Und das sind die Erlösten in Offenbarung 3, Verse 4 bis 5. Im Sendschreiben an Sardes heißt es: Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Eine direkte Verheißung an die Überwinder aus der Zeit der Gemeinde: Sie werden mit dem Herrn in weißen Kleidern einhergehen. Auch die Gläubigen in Laodicea werden ermahnt, dass sie in ihrer Unwissenheit über ihren wahren Zustand, der schlecht war, dass sie doch zum Herrn kommen sollen, um weiße Kleider von ihm zu kaufen, damit sie bekleidet werden und die Schande ihrer Blöße nicht offenbar werde. Offenbarung 3, Vers 18. Also die weißen Kleider sind eine klare Sprache im Hinblick auf die Bekleidung der Erlösten, wenn sie im Himmel sein werden beim Herrn. Und natürlich erinnern weiße Kleider immer an Priesterbekleidung. In 2. Mose 39, Vers 27, als die Stiftshütte eingerichtet wird, da wird gesagt, dass die Priester in Byssus, in feine Leinwand, gekleidet werden sollen. Und das ist durchweg durchs Alte Testament so. Die Priester sind immer in weiße Kleider gekleidet. Das wollen wir im Hinterkopf behalten, denn wir werden sehen, dass diese 24 Ältesten eben Priester und Könige sind. Sie tragen weiße Kleider, das zeichnet sie aus als Priester und Träger der Verheißung, die Gott den Gläubigen in der Gemeindezeit gegeben hat. Sie sitzen auf Thronen, haben wir gelesen. Nun, Engel sitzen nicht. Da komme ich aber später drauf. Und sie sitzen schon gar nicht auf Thronen. Engel werden nie auf irgendeinem Thron gesehen. Engel, so heißt es in Hebräer 1, sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um deren Willen, die das Heil erben. Engel sind größer und mächtiger als wir. Aber sie sind nicht erlöst worden durch das Blut des Lammes. Es gibt gefallene Engel, die haben keine Möglichkeit mehr auf Erlösung. Und es gibt nicht gefallene Engel und die brauchen keine Erlösung. Sie sind Diener, Diener Gottes, entweder um Botschaften zu überbringen oder zu kämpfen oder Gericht auszuüben. Aber sie sitzen niemals auf Thronen. Und wiederum ist es verheißen an Gläubige aus der Gemeindezeit, dass sie sitzen werden auf Thronen. Offenbarung 3, Vers 21, am Ende des Endschreibens an Laodicea. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich auf meinen Thron gesetzt habe mit meinem Vater. Eine Verheißung an Überwinder. Und wir könnten jetzt lesen in Matthäus 19, Lukas 22, da sagt der Jesus, ihr, die ihr mit mir ausgeharrt habt in meinen Versuchungen, auch ihr werdet mit mir sitzen auf 12 Thronen, richtend die 12 Stämme Israel. In 1. Korinther 6 sagt Paulus zu den Korinthern, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wir werden erhoben über die Engel und werden mit dem Herrn Jesus Engel richten, sitzend auf Thronen. Wir werden mit ihm herrschen. So heißt es in 2. Timotheus 2, Vers 12. Und diese Herrschaft und dieses Ausüben von Gericht, das ist immer Gläubigen zugesprochen. Aussprechen von Gericht. Ausüben tun es in der Regel die Engel. Aber wir werden mit dem Herrn sitzen und diese Urteile über die Engel fällen, über die gefallenen Engel. Weiße Kleider, Throne und sie tragen Kronen. Auch die Kronen sind verheißen für die Gläubigen aus der Gemeindezeit, Offenbarung 2, Vers 10. An die verfolgte Gemeinde, fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Auch die Krone, eine Verheißung, nicht für Engel, sondern für Gläubige, die treu sind. Und das Gleiche sehen wir in 1. Korinther 9, 25. Da geht es um eine unvergängliche Krone, nach der wir streben sollen. Ach so, in Offenbarung 3, Vers 11. Heißt es auch nochmal, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Eine Verheißung an die Überwinder aus Philadelphia. Dann, wie gesagt, 1. Korinther 9, Vers 25, 2. Timotheus 4, Jakobus 1, 1. Petrus 5, reden von einer Krone der Herrlichkeit, einer Krone des Lebens, einer Krone der Gerechtigkeit. Kronen, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, diese verschiedenen Ausdrücke, aber Kronen sind immer Gläubigen verheißen und nicht Engeln. Zeig mir irgendeinen Engel, der eine Krone trägt. Das gibt es nicht. Es sei denn, er ist der Herr Jesus, der Engel des Herrn. Dann ein weiterer Aspekt, den lesen wir erst in Kapitel 5 dann, aber ich greife jetzt vor, weil er auch von den Ältesten als Erlösten und nicht von Engeln spricht. Sie singen. Morgen werden wir sehen, sie singen ein neues Lied und besingen die Erlösung. Es gibt keinen Engel in der Bibel, der singt. Selbst die Engel zu Bethlehem, die die Geburt des Retters verkündigen, sie sprechen, sie sagen, sie verkündigen, euch ist heute der Heiland geboren in Davids Stadt. Und ich möchte euch gerne herausfordern, mir eine Stelle in der Bibel zu zeigen, wo Engel singen, wo es ausdrücklich gesagt wird, dass sie singen. Sie verkündigen, sie reden, sie sprechen, sie sind Boten, aber sie singen nicht. Der Gesang und besonders der Gesang der Erlösung ist eben allein den Erlösten vorbehalten. Sie besingen ihre Erlösung und das Blut des Lammes. Und wie ich eben schon sagte, kein Engel kann seine eigene Erlösung besingen. Und wir werden morgen sehen, dass diese 24 Ältesten tun. Sie besingen ihre eigene Erlösung und die natürlich auch dann nach der Entrückung noch glauben werden und ebenfalls erlöst werden durch das Blut des Lammes. Das werden wir morgen genauer sehen. Ja, dann haben wir es schon angedeutet und auch gesehen in den Bildern der weißen Kleider. Sie sind Könige und Priester. Ja, Verzeihung, in den weißen Kleidern, in den Thronen und in den Kronen. Sie sind Könige und Priester gleichzeitig. Und genau das ist auch wieder etwas, was den Gläubigen in der Gemeindezeit verheißen ist. So heißt es in Offenbarung 1, Vers 6, in den einleitenden Worten der Offenbarung, die wir schon gelesen haben gestern. Ich erinnere noch einmal daran, Offenbarung 1, Vers 5, Verzeihung. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Kann auch übersetzen, der uns gemacht hat zu Königen und zu Priestern seinem Gott und Vater. Gewaschen in seinem Blut. Wir sind gemacht zu Königen und Priestern. Das Gleiche betont auch Petrus in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Und 1. Petrus 2, Vers 5: Werdet selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Eine heilige Priesterschaft, eine königliche Priesterschaft. Im Alten Testament gab es nie einen Priester, der auch König war, und nie einen König, der auch Priester war. Die Priester stammten aus dem Geschlecht Aarons, aus dem Stamm Levi. Die Könige, die wahren Könige, stammten aus dem Geschlecht Davids, aus dem Stamm Juda. Priestertum und Königtum waren streng getrennt. Wenn ein König sich priesterliche Autorität anmaßte, wie ein Ussia, dann bekam er Aussatz an der Stirn. Niemand durfte sowohl König als auch Priester sein. Aber im Neuen Testament werden die Gläubigen Priester und Könige genannt, weil der Herr Jesus auf seinem Thron König und Priester sein wird. Noch einmal, Engel sind weder Priester noch Könige. Diese 24 Ältesten können unmöglich Engel sein. Sie sitzen, jetzt will ich noch einmal darauf zu sprechen kommen, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen in der Bibel, wo Engel sitzen. Also es gibt ungefähr 200 Erwähnungen von Engeln im Alten Testament und 200 Erwähnungen im Neuen Testament. Ich habe nur zwei Ausnahmen gefunden. Zum einen in 1. Mose 18, als der Engel des Herrn mit den zwei Engeln, die nachher nach Sodom weitergehen, zu Abraham kommt und er sie bewirtet. Da sitzen sie offensichtlich und er setzt ihnen ein gutes Mahl vor. Es wird nicht ausdrücklich gesagt, dass sie gesetzt haben, aber es steht dann, sie erhoben sich und gingen nach Sodom. Also man geht davon aus, dass sie sich zum Essen da gesetzt haben. Und im leeren Grab des Herrn Jesus in Johannes 20 und Matthäus 16 sehen wir zwei bzw. einen Jüngling mit weißen Kleidern, offensichtlich ein Engel, sitzen. Und das sind die großen Ausnahmen. Ansonsten sind Engel immer unterwegs. Sie sind unterwegs als Diener und wenn sie einmal nicht unterwegs sind, dann warten sie auf den nächsten Befehl, um weiter unterwegs zu sein. Oder sie sind aktiv mit Loben und Anbeten beschäftigt, aber sie sitzen nicht und schon gar nicht auf Thronen. Und zudem werden als achter Punkt diese 24 Älteste eben Älteste genannt. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, dieses Wort Älteste bezeichnet ja die Gemeindeleiter. Aber ich bin ja nicht Gemeindeleitung. Also ist das vielleicht nur eine Zahl von ganz besonders auserwählten Christen, die sich besonders verdient gemacht haben. Vielleicht als Älteste in einer Gemeinde oder sonst im Laufe der Kirchengeschichte. Nein, ich glaube, dass gerade die Zahl 24 in Verbindung mit Priestertum davon spricht, dass hier alle Priester anwesend sind. Aber kurz zum Begriff Älteste. Älteste, Presbyteros im Neuen Testament, wird etwa 15 Mal im Neuen Testament gebraucht, tatsächlich im Sinne von örtlichen Gemeindeleitern. Aber was ist das Prinzip, das geistliche Prinzip, das einen Ältesten charakterisiert? Es ist doch einfach die Haltung, dass jemand sagt, ich will Verantwortung übernehmen für das, was Gott am wichtigsten ist. Ich will mein Leben dafür einsetzen, für das, was dauert, was ewig ist, und nicht für die vergänglichen, zeitlichen Dinge dieser Welt. Das heißt nicht, dass ein Ältester nicht berufstätig sein darf. Das sagt das Neue Testament ganz klar, das muss nicht sein. Aber es geht um das geistliche Prinzip. Es geht darum, dass ein Mensch sagt, was Gott mir anvertraut hat an Gaben, an Mitteln, an Kräften, an Zeit, das will ich einsetzen für seine Gemeinde. Das ist die Gesinnung eines Ältesten. Er ist bereit, Lasten zu tragen, sich einzusetzen für das, was Gott gehört, für das, was Gott wichtig ist, wie wir es gestern gesehen haben. Diese Leuchter, diese Gemeinden, mit denen der Herr sich identifiziert und von denen er sagt, die sind mir das Wichtigste hier auf der Erde. Das ist das Wesen, der Charakter eines Ältesten. Er ist bereit, Verantwortung zu tragen. Und jetzt darf ich dich als vielleicht nicht Ältester dieser Gemeinde doch genauso fragen, bist du auch bereit, in deinem Bereich Verantwortung zu tragen? in dem Bereich, den der Herr dir übergeben hat, weil auch du erkannt hast, dem Herrn zu dienen, ist einfach das Größte und Schönste. Und da kannst du berufstätig sein oder kannst Hausfrau sein oder kannst irgendetwas tun in dieser Welt, etwas Ehrbares, aber du tust es als Zeuge Jesu und du willst es wie für den Herrn tun. Und natürlich ganz besonders auch deiner Ortsgemeinde dienen. Und dann lebst du auch in der Gesinnung eines Ältesten. Und weil hier in diesem Thronsaal die Gläubigen eben gezeigt werden, als solche, die mit dem Herrn regieren und teilhaben werden an seiner Regierung im zukünftigen Reich, werden sie als Verantwortungsträger bezeichnet und werden da eben mit Ältesten, als Älteste beschrieben. Es ist ja oft so, dass die Gemeindegläubigen des Neuen Testamentes mit unterschiedlichen Ausdrücken betitelt werden. Sie sind eine Herde, sie sind ein Haus, sie sind ein Tempel, sie sind lebendige Steine, sie sind Glieder am Leib Christi und sie sind auch die Braut. Und es darf man natürlich nicht sagen, ja, wenn sie der Leib sind, dann können sie nicht die Braut sein. Oder wenn sie die Herde sind, dann können sie ja nicht ein Tempel sein. Nein, das sind alles unterschiedliche Bilder, die verschiedene Aspekte der Charakterzüge der Gemeinde beschreiben. Und so beschreiben hier in diesem Moment der Ausdruck Älteste eben die Tatsache, dass es hier Verantwortungsträger, Mitregenten, Mitpriester des Herrn Jesus im Himmel sind. Und warum 24? Die beste Erklärung dazu scheint mir die zu sein, die Roger Libby einmal gesagt hat. Es gibt in 1. Chroniker 24 die Aufzählung der Priesterklassen im Alten Testament, der Priesterabteilungen. Erster kann man sich einfach merken, 1. Chroniker 24, Vorbereitungen des Tempels und des Tempeldienstes, 24 Priesterklassen. Und jede dieser Priesterklasse wurden aufgeteilt in 24 Priesterklassen und jede dieser Priesterabteilungen musste jeweils eine Woche lang dienen. Und das Ganze an zwei verschiedenen Wochen im Jahr. 24 mal 2 gibt 48. So wurden 48 Wochen Dienst im Tempel abgedeckt. Okay, könnt ihr mir folgen, so spät noch, Kopfrechnen. 24 Priesterklassen, immer eine Woche lang dienen und dann wieder nach Hause gehen, in Haus und Feld und Familie. Das war nicht so viel Arbeit, zumindest im Priesterdienst. Aber dann blieben noch vier Wochen übrig. Und Roger Libby sagt, zu den drei großen Festen, Passa, Pfingsten und Laubhüttenfest, die alle ungefähr jeweils eine Woche dauerten, mussten alle Priester kommen, weil dann auch ganz Israel versammelt war. Da gab es richtig viel Arbeit. Wenn also 24 Priesterklassen versammelt sind, dann heißt es, alle Priester sind da. Und sie sind da zum großen Fest. Andere Ausleger sagen, die 24 Ältesten reden von den neutestamentlichen Gläubigen und von den alttestamentlichen Gläubigen, 12 Apostel, 12 Erzväter der Stämme Israels. Dann würde es bedeuten, dass auch die alttestamentlichen Gläubigen hier unter den 24 Ältesten anwesend sind. Vielleicht stimmt beides, dass auch die alttestamentlichen Gläubigen eben auch zu diesen Priesterkönigen gehören. Hier will ich mich nicht auf die Äste hinauswagen. Mir geht es nur darum, heute Abend zu zeigen, die 24 Ältesten sind keine Engel, sondern Erlöste. Und ganz sicher sind da die Gemeindegläubigen dabei. Du und ich. Und ich habe ja zu Beginn gesagt, ich werde es nicht schaffen, diese große Wahrheit, dieses unfassbar Herrliche, was in diesem Kapitel gezeigt wird, und dann noch Kapitel 5, auch nur annähernd an unsere Herzen heranzutragen. Wir können es nicht fassen. Es übersteigt uns. Aber wir können im Glauben es festhalten und sagen, Herr, wir glauben, auch wenn wir nicht würdig sind, auch wenn wir es niemals verdient haben, dass du solche Pläne mit uns hast, mit denen, die du durch dein Blut erkauft hast. Kannst du dir vorstellen, wenn heute die Entrückung ist, dass wir heute Abend noch oder vielleicht kurze Zeit danach, wenn der Preisrichterstuhl vorher noch stattfindet, zeitliche Abläufe im Himmel sind immer schwierig einzuordnen, aber dass wir dann in diesem Thronsaal sind, in der Gegenwart Gottes, wo selbst die Engel nur bedingt Zutritt haben, und dann sind wir in der Gegenwart unseres Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Wenn man dich fragt, wie geht es dir, was sagst du dann? Wir sollen ruhig ehrlich sein, wenn es uns schlecht geht, aber eigentlich gibt es ja nur eine Antwort. Es könnte mir nicht besser gehen. Es geht mir blendend. Ich habe ewiges Leben. Ich habe die Hoffnung, jederzeit, von jetzt auf sofort, im Thronsaal Gottes anzukommen. Also mit dieser Grundversicherung kann es uns eigentlich nicht mehr wirklich schlecht gehen, oder? Der Herr möge uns helfen in Versuchungen von Leiden und Krankheit und herannahendem Tod oder irgendwelchen schlimmen Ereignissen, die über uns hereinbrechen, dass er uns dann stärkt. Aber wir können immer sagen, es geht mir blendend. Ich habe eine Hoffnung, die ich mit Worten nicht beschreiben kann. Die 24 Ältesten repräsentieren die durch das Blut des Lammes erlösten und entrückten Gläubigen der neutestamentlichen Gemeinde. Vielleicht auch einschließlich der alttestamentlich Gläubigen. Die 24 Ältesten werden in den Kapiteln von Offenbarung 4 bis 19 insgesamt 7-mal erwähnt. Heute war erst die erste Stelle. Morgen werden wir noch einen Blick auf die weiteren Stellen werfen. Das vierte Kapitel endet. Ich lese noch einmal die letzten Verse mit den Worten, die wir schon gehört haben. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und werden ihre Kronen niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Wir werden unsere Kronen niederwerfen, weil wir werden sagen, Herr, wie kann es sein, dass du uns belohnen willst, dass du uns ehren willst, obwohl doch alles, was wir sind und haben und was wir getan haben, doch nur durch dich gewirkt wurde. Dir gehört die ganze Ehre, nicht uns. Und so ist unser Gott. Er gibt uns alles, er wirkt in uns das Wollen, das Vollbringen. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Freude. Er bewirkt, dass wir Frucht bringen für die Ewigkeit. Er tut alles, er wirkt alles und dann belohnt er uns doch dafür, dass wir es getan haben. Unfassbar, nicht wahr? Diesem Herrn dürfen wir dienen. Und deshalb wollen wir unsere Kronen gerne niederwerfen vor seinen Thron und sagen, du bist würdig, du allein. Hier ist das Lob des Schöpfers, dass er alles erschaffen hat. Morgen werden wir vom Lob an die Adresse des Erlösers mehr hören. So geht es dann weiter im himmlischen Thronsaal in Kapitel 5.